Hallo zusammen zur Newsfolge für den Juni. Was hatten wir, Michael? Hatten wir eine ganze Menge, oder?
Ja, wir dachten, wir kriegen nicht so viel zusammen, aber wir haben neue Hostnames, wir haben, nehmen wir Semantic Layer oder lieber einfach Plain MDA-Files, wie ich sie mag. Gibt's bald noch Git und ganz viel aus Reddit, Fundstücke. Was war dein Lieblings?
Mein Lieblingspost ist vielleicht der Tipp des Monats, auch wenn er ein sehr einfacher ist. Und wer das ist und was das ist, erfahrt ihr gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo, da sind wir mit den Juni-News in unserem gemeinsamen Lieblingspodcast Beyond Page Views. Und gemeinsam heißt, der Michael ist auch wieder da. Hallo
Ja,
Michael.
Ich bin auch hier. Hi.
So, es ist ein wenig warm, aber wir versuchen jetzt mit kühlem Kopf durch die Dinge durchzugehen, die wir hier gefunden haben. Nehmen entsprechend auch ein bisschen früher auf als sonst. Gerne machen wir das ja sonst später am Nachmittag, aber das musste jetzt angesichts des Wetters gar nicht sein. Starten wir gleich ins Housekeeping. Erfreulicherweise hat ein Markus sich das vierte Ticket geschnappt. Hat zwar nicht, wie gesagt, beim letzten, ich weiß auch gar nicht mehr, hat man nicht gesagt, man sollte eigentlich beim letzten kommentieren? Oder ist egal, war jetzt beim aktuellen kommentiert, hatte keine Kraftwerk-Referenz. Nevertheless, es gibt das Ticket, ist schon weitergegeben. Du hast möglicherweise sogar schon deine Bestätigung bekommen, wenn du das hier hörst. Herzlichen Glückwunsch. So, damit sind die Tickets raus und wir freuen uns auf den Summit. Der auch bei mir so mehr oder weniger als nächstes ansteht. Als letztes war die AI-Can in der letzten Woche. Da war
Wer warst
ich.
Du?
Das ist ja die Vorgruppe von der Campix. Die kleine Konferenz von der großen Konferenz. Ich habe mir dann beide angetan, war wieder sehr interessant. Die AI-Can fand ich deswegen, genauso wie im letzten Jahr, hatte ich glaube ich aber auch im letzten Jahr schon gesagt, deswegen interessant, weil tatsächlich viele Leute
viel AI war.
Was mitnehmen konnten. Es war also jetzt nicht nur hier jetzt der beste Prompt für dies und das und sonst noch was. Das Thema hat sich halt in einem Jahr echt enorm weiterentwickelt und da war viel Aktuelles dabei, fand ich. Da waren eher auf der Campix nachher Dinge, die einfach wahrscheinlich im Dezember oder Januar vorbereitet worden sind, weil man hat ja längst was eingereicht und hat seine Zusage bekommen und wenn man sich früh vorbereitet hat, da waren so ein paar Dinge, wo man denkt, das hätte man heute, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen müssen. Aber das hat keinem der Vorträge jetzt irgendwie, das war ja nirgendwo auf der Campix irgendwie ein Kernthema. Ne? So, da waren halt so ein paar Tipps bei, die hätte man auf der AI-Can vielleicht belächelt, keine Ahnung. Es war auch, glaube ich, es waren Leute da, die wirklich nur zur AI-Can gekommen sind und nicht irgendwie auf der Campix gewesen sind. Das scheint also auch diese thematische Trennung scheint zu funktionieren. Was mir aber hauptsächlich aufgefallen ist, ist, als ich noch so vor 2 Jahren auf irgendwelchen Konferenzen war, auch gerade aus diesem SEO-Online-Marketing-Bereich, ging es ja auch schon überall um AI. Vom Jahr weiß ich nicht mehr, aber vor 2 Jahren auf jeden Fall war überall miese Stimmung. Da hatte niemand so richtig Bock drauf auf dieses Thema, weil AI in einen bereits bestehenden, funktionierenden Bereich reingekommen ist, so als Disruptor und hat gesagt, wenn jetzt irgendwas besser geht ohne mich, ist halt doof. Ne? So. Und jetzt ist das Thema tatsächlich irgendwie mehr so als Werkzeug, weniger als Bedrohung wahrgenommen worden, im Großen und Ganzen. Und vielleicht liegt es auch an dem gesunkenen Altersdurchschnitt auf der Campix. Die Leute schienen mir viel zuversichtlicher und offener für das Thema zu sein und das weniger als Bedrohung wahrzunehmen. Wollen wir hoffen, dass diese Einschätzung stimmt.
Gesunkener Altersdurchschnitt, was meinst du damit?
Es waren sehr viel jüngere Menschen auf der Campix als sonst.
Okay.
Fand ich. Das ist aber in den letzten Jahren schon immer mehr so der Fall gewesen. Also aus meiner Sicht sind natürlich alle immer jünger, weil ich immer älter werde. Aber ich glaube, ich kann das schon ganz gut einschätzen. Also der Altersschnitt scheint mir da gesunken zu sein. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht, vor 3 Jahren in das Thema reingekommen ist und seit 2 Jahren irgendwie AI hier, AI da hört, ist es eben nichts Neues mehr. Man hat es vielleicht auch nicht, wenn man vorher nur ein Jahr irgendwas gemacht hat, als Bedrohung wahrgenommen. Und dann hat man da wahrscheinlich ein anderes Mindset. Das ist wahrscheinlich auch nicht falsch. Es geht ja nicht weg. Es ist jetzt nicht so, dass man so wie beim Internet noch darauf hoffen konnte, dass es irgendwann aufhört. Oder Mobiltelefone oder sowas.
Ja.
Gut, was habe ich noch ins Housekeeping geschrieben? Ach so, ja genau, die Data Manager API, über die wir beim letzten Mal auch schon geredet haben, ist jetzt seit dem 15. diesen Monats Pflicht, wenn ihr vorher nicht aktiv über die Google Ads API Offline Conversion gesendet habt. Im Laufe dieses Jahres wird es euch jetzt darüber nicht mehr gelingen. Die Funktion ist jetzt zu und es muss die Data Manager API sein. Reiner Service-Hinweis, der hiermit abgeschlossen ist, können wir zum Check-in kommen. Michael, ja, wir haben uns gefreut, oder?
Wir haben was Neues. Ja, total. Ja. Total. Aber sag du.
Nee, erzähl ruhig. Also, ich muss mich auch noch erholen.
Es gibt jetzt einen Hostname-Filter.
Ja, irre, oder? Also GA4 hat einen Hostname-Filter. Und dann habe ich auch schon die ersten Kommentare gelesen. Endlich kann man wie früher Hostnames in eine andere Property, also in eine andere Datenansicht senden, aber dann kannst du ja alles in den Orkus senden, mehr nicht. Ne? Es ist bei den meisten Hostname-Filtern, die man früher so hatte, ja aber auch egal, weil es meistens dann, ja weiß ich nicht, ich möchte hier nichts von translate.google.com in meinen Daten haben, dann kann man es jetzt ausfiltern.
Nur rausfiltern, nicht reinfiltern.
Genau, kannst nur wegfiltern.
Ja. Aber immerhin.
Wir feiern das jetzt nach, ich weiß nicht wie viele Jahren.
Kann man sich Dev-Traffic rausfiltern oder so, statt vernünftig zu machen.
Ja, aber das ist eine der Voraussagen, die wir schon vor Jahren gemacht haben und die tatsächlich eintrifft. Ne? Wir haben gesagt, in den nächsten Jahren werden wir Selbstverständlichkeiten, die wir aus Universal Analytics kennen und wenn sie endlich in GA4 kommen, werden wir auf LinkedIn gefeiert sehen. Und so war es auch mit dem Hostname-Filter.
Ja, sag mal, können wir jetzt mit dem Hostname-Filter können wir jetzt auch tatsächlich die ganzen Spammer ausschließen, wenn wir den pflegen.
Wenn die den tatsächlich als Hostname senden, ja, jetzt könnte man wieder anfangen, einen Dienst anzubieten, der dir über die API wöchentliche Updates des Hostname-Filters irgendwie verkauft oder so. Aber die Hostname-Dimension ist ja für diesen Ghost-Spam, den es ja tatsächlich immer noch gibt, gar nicht mehr so super relevant. Man versucht ja jetzt auf anderem Wege irgendwie Aufmerksamkeit zu erzielen.
Stimmt, die nehmen ja auch den gleichen Hostname, die nehmen ja möglichst den gleichen Hostname, wenn es geht und nicht, stimmt, da war mein Denkfehler, ist nicht referrer.
Das ist gelernt.
Aber man kann es trotzdem reinschreiben, hilft genauso viel wie bei der Verweisausschlussliste.
Ja. Ja, vielleicht gibt es ja jetzt auch demnächst wieder Blogposts, die das empfehlen. Da können wir ja darüber wieder abrenten. Ich freue mich schon drauf.
So, lass uns weitergehen. So,
das oder?
Also, wir haben jetzt einen Filter, können wir einen neuen erstellen.
Ja, und dann bin ich beim letzten Mal ja, glaube ich, relativ lapidar über diesen Bereitstellungspfad, den es jetzt beim GTM-Client gibt, im serverseitigen Google Tag Manager, dass man dann Bereitstellungspfad eintragen kann. Ich hatte noch gedacht, das hätte was mit Google Tag Gateway zu tun, dass man da irgendwie dann Daten, warum auch immer, dann über seinen Google Tag Gateway-Pfad laden kann, aber darum geht's gar nicht. Der Bereitstellungspfad ist im Prinzip der in dem Server-Side-GTM jetzt eingebaute Custom-Loader, wenn man es so nennen möchte. Das heißt also, der Bereitstellungspfad ist einfach ein beliebiger Pfad, über den du dann deinen Google Tag Manager Container laden kannst. Es ist dann eben nicht mehr irgendwas mit GTAG.js oder sonst was, keine Standardpfade und es ist auch keine Container-ID mehr dran. Und so weiter. Das heißt also, es ist ein bisschen eher so, wie man das vom Custom Loader kennt. Ich würde sagen, dieser Bereitstellungspfad ist hauptsächlich eben ein Anti-Adblocker-Feature. So würde ich es jetzt einschätzen, nachdem ich es mal benutzen musste neulich beim Einrichten eines neuen Servers seit Google Tag Managers. Und dann habe ich gedacht, jetzt steht ja schon wieder irgendeine Buchstabenkombination vorgegeben. Das stinkt doch irgendwie nach Custom Loader und siehe da, ja, dann nimmst du einfach diesen Pfad, nimmst also deinen weiß ich nicht, wie auch immer, .domain.de ne, oder same origin, wo auch immer dein Ding wohnt. Und dann hängst du da diesen Pfad dran und dann kommt dann dein GTM-Container zurück, den du da freigegeben hast. Ja, das dazu. Also habe ich beim letzten Mal, glaube ich, falsch eingeschätzt. Das Ding hat einen ganz anderen Zweck und hilft vielleicht auch dem einen oder anderen, auch ohne Stape oder sonstige Geschichte, so eine Art Custom-Loader-Setup damit aufzusetzen.
Ungeschummeltes.
So. Dann habe ich da reingepackt einen, weil es ja in den Check-in gehört, wenn es zu LinkedIn führt. Ne? So war, glaube ich, die Regel, oder?
LinkedIn.
Zu LinkedIn. LinkedIn. Ja.
LinkedIn.
Simo, geht es darum, dass wir mehr Kontrolle darüber bekommen, was tatsächlich beim Google Tag Manager über die Send Pixel vom Browser API so alles ausgelöst wird. Also hatten wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, wenn du jetzt ein serverseitiges Google Ads Tagging machst, ein Remarketing Tag meinetwegen, dann heißt das ja nicht, dass im Browser gar nichts passiert, sondern das Remarketing Tag sagt dem Browser dann im Großen und Ganzen, mach das, was du machen würdest, wenn wir ein clientseitiges Tracking hätten. Und diese Requests kann man jetzt demnächst, ich weiß nicht wann, aber es wird ein Release geben, in dem wir dann mehr Kontrolle darüber bekommen, was bei Einsatz eines serverseitigen Google Tag Managers denn tatsächlich dann noch über das G-Tag, das im Browser eigentlich als Sender wohnt, noch zusätzlich rausgeschickt wird vom Browser aus. Mehr weiß ich dazu auch nicht, weil mehr steht da nicht. Mail bekommen haben. Ich hatte sie auch. Und wer sie nicht gekriegt hat, hat einen Printscreen von der Mail in dem LinkedIn-Post von Simo.
Ja. Aber da steht auch nur drin, irgendwann kommt irgendwas.
Genau. Genauso wie das nächste Ding auch was ist, was irgendwie kommt. Nämlich ab Juli wird die Shopify-App, also die Google-Tracking-App, die es da drin gibt, den Purchase direkt Server-to-Server versenden. Es sei denn, man schaltet es aus. Bitte?
An welchen Server?
An den empfangenen Server. Ich würde davon ausgehen, dass, wenn ich da Google Ads aktiviert habe, dass das Ding dann eben auch serverseitig an Google Ads geht. Und wenn ich Google Analytics habe, dann wird es serverseitig an Google Analytics gehen. Ob man dann dazu die Data Manager API verifizieren muss oder ob das dann einfach so geht oder wie auch immer, das weiß ich nicht, weil das stand in der Mail nicht drin, aber Shopify fängt halt an, das zu tun. Und ich dachte, es wäre vielleicht für das ein oder andere Setup relevant zu wissen, dass, wenn man da selber schon irgendwie was eingebaut hat über sein eigenes Server-Side Google Tag Manager oder Webhook und Tritratrulala, dass es dann möglicherweise zu Redundanzen führt und man seinen eigenen Kram dann abschalten kann, wenn man diese App tatsächlich verwendet.
Ja. Aber ich finde es ja gut, wenn das an den Server-Side-Tech-Manager gehen könnte.
Ja, vielleicht ist auch aber das der Fall. Ne? Also es ist ein Feature, von dem ich nicht weiß, wie es von innen aussieht. Ich habe auch nur die Benachrichtigung gesehen und habe gedacht, dann machen wir doch wenigstens einen Hinweis draus, auch wenn es nichts ist, wo wir jeden Tag mit unterwegs sind. Und das gilt bei uns beiden ja bei Shopify.
Ja, aber das macht ja viele Businesses kaputt, oder? Die sich so auf Shopify spezialisiert haben mit eigenen Plugins und eigenen, wie die Dinge heißen, Add-ons oder so, wo du teilweise ein paar hundert Euro im Monat zahlen musst, damit das GA4-Tracking läuft.
Ja, aber bloß weil jetzt ein Purchase serverseitig versendet wird, es heißt ja nicht, dass damit alle Probleme gelöst sind. Also statt die Apps zu verwenden, ein eigenes Tracking-Setup in die Hand zu nehmen mit diesen Customer-Events und der Sandbox und den ganzen Kram zu befreien und in den richtigen Data-Layer zu überführen aus der Sandbox rein in unseren Data-Layer vom Tag-Manager und so. Das ist ja alles nicht obsolet, bloß will die jetzt so einen Server-to-Server-Call da jetzt irgendwie drin haben. Das sehe ich jetzt noch nicht als große Bedrohung. Man muss da halt nur Bock haben, diesen ganzen Mist irgendwie durchzuspielen. Ich exerziere das gerade einmal durch, damit ich endlich wieder weiß, über was ich mich aufrege. Also ich habe mich jetzt mal wieder überreden lassen, so ein Shopify-Setup zu machen. Aber,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, ne, so. Aber man muss sich das einfach alle Nase lang mal geben. Und dann kann man sich jeden Tag freuen, an dem man es nicht mehr machen muss, finde ich.
Ja. So. Okay, aber nichts Genaues weiß man da auch nicht?
Nee, also noch nicht. Aber wir werden das mit Sicherheit im Auge behalten und vielleicht gibt es da ja auch demnächst mehr detailliertere Infos dazu und Anleitungen und was weiß ich. So, dann habe ich in die AI-Corner was reingepackt, was eigentlich so gar nicht unsere Baustelle ist, weil da geht es ja mehr, das ist ja mehr die Adobe-Welt, aber im Grunde sind die Probleme immer die gleichen. Wenn man ein LLM über ein MCP an irgendwelche Webanalysedaten aus welchem Tool auch immer lässt, dann ist das Problem ganz oft, dass das LLM selber die Daten nicht richtig einschätzen kann, weil einfach da irgendwie was random zurückkommt in einem Format, was der MCP zwar irgendwie für richtig hält, aber nicht immer unbedingt der Fragestellung nützt. So, und wenn du dann eine ganz einfache Frage stellst, wie viele Besucher hatten wir letzte Woche Donnerstag, dann kann sowohl das letzte Woche Donnerstag als auch das Besucher, ne, also auf welche Metrik muss ich schauen und so weiter, das kann alles zum Problem führen und auch einfache Fragen können scheitern und die Antwort ist wie immer ein Semantik-Layer. Also,
nee. Markus, keine veralteten News veröffentlicht. Das Semantik-Layer wird schon längst wieder, Semantik-Layer ist schon wieder hinterher. Google hat doch das Open Knowledge Format auf den Markt gebracht, was genau das Problem lösen soll.
Ja,
dass man überall weiß, was man hat.
Machst du die gleiche Arbeit in einem anderen Format. Für mich ist das alter Wein in neuen Schläuchen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mhm. Aber es geht einfach darum, wie auch immer, Besonderheiten.
Kontext mitzugeben.
Ja, Kontext mitzugeben. Kontext, der, also ich habe da in meinem AI-Kennt-Vortrag habe ich da so eine Kontext-Zwiebel draus gemacht. Ich habe gesagt, wenn du nur eine Tabelle rüberschickst, dann ist es reines Glücksspiel. So, wenn ich der Tabelle weitere Schichten hinzufüge, die je nach Fragestellung mal aufwendiger, weniger aufwendig sein müssen, dann kann das Ganze eben viel besser sein. Und der Semantic Layer ist ein Teil davon, finde ich. Mhm. Man kann auch Business-Informationen, Implementierungsbesonderheiten, weiß ich nicht, wurde das alles irgendwie im Advanced Consent Mode erhoben, ja oder nein? Kann eine wichtige Information sein, wenn ich die Daten irgendwie abrufe? Sollte man vielleicht einfach irgendwie dazu packen. Teilweise ist der Markt vielleicht auch eine dieser Schichten, ne, dass ich zum Markt Informationen dazugeben sollte, damit da keine falschen Annahmen drinstecken. Das ist, je nachdem, wie komplex meine Fragestellung ist oder was das alles beinhaltet, sind diese ganzen Kontextinformationen wichtig. Und Kontext kann eben auch sein, dieses Feld in dieser Tabelle korrespondiert mit jenem Feld in der anderen Tabelle auf folgende Art und Weise und bitte beachten, das eine ist brutto, das andere ist netto oder das eine ist Vorstornung und das andere ist Nachstornung. Und das sind diese ganzen blöden Kleinigkeiten, die man halt in so einen Semantik-Layer reinpackt oder eben auch Regelwerke, wie etwas zu konsolidieren ist oder hier machen Durchschnitte Sinn, aber hier bitte nur Summen bilden oder whatsoever. So, dafür gibt es halt verschiedene Dinge, ob ich das jetzt mit dem Boring Semantic Layer, mit Meloy, mit einem MD oder mit reinem Text oder mit Tabellen mache, ist fast Wumpe, solange eben diese wichtigen Informationen weitergegeben werden. Und dieser Beitrag unterstreicht das und deswegen habe ich den hier einfach reingenommen, als fast als Platzhalter, um dieses Plädoyer halten zu können. So.
Ja, und als Ramp für den Google-Standard, weil die Idee finde ich gut von Google, tatsächlich mal versuchen, so einen Markdown-Standard zu machen, wo man genau solche Informationen mitgibt, und habe ich das direkt darunter gepackt jetzt, das Open-Knowledge-Format, wo man einfach mal definiert, wie so eine Datei denn aussehen könnte, wenn man sie in Markdown runterbricht.
Ja. Ja, Markdown ist wahrscheinlich hürdenärmer als andere Dinge, so, weiß ich nicht, JSON schreiben oder so, das ist auch nicht für jeden das Richtige. Aber irgendwo muss es her. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn ich die Informationen kenne, wenn ich sie in Prosa einem LLM gebe und sage, versenke das jetzt im passenden Format in einem Boring Semantic Layer und ich lese mir den danach durch und ich musste den nicht selber schreiben, bin ich dann auch in der Lage, das zu machen, zur Not. Aber die Arbeit muss man sich halt machen und die wird halt gerne übersprungen.
Das, und wenn man die halt einmal macht und dann Konnektoren hat, wenn man sozusagen versucht, aufs Eins zu einigen und nicht diese ganzen Cursor-MDs, Agents-MDs, Cloud-MDs oder was auch immer und verschiedene Skills-Arts, was einfach mal ein bisschen Ordnung reinbringt, das wäre halt schön und ich glaube, das ist halt ein guter Weg, glaube ich, hoffe ich. Ob das jetzt Google macht oder Anthropic oder wer mit diesem Standard definiert, ist mir egal.
Ja. Also liefert einfach Kontext mit und dann geht das etwas besser mit den Daten. Oder wenn ihr euch das sparen wollt, geht halt dahin, wo der Kontext dem LLM bekannt ist, wie wo wir jetzt drüber reden in unserem Ding des Monats, Clarity zum Beispiel, wo das LLM drinsteckt. Es weiß also ganz viel über die Rahmenbedingungen, unter denen die Daten gesammelt werden und so weiter. Und mein Lieblingsbeispiel ist Amplitude. Da ist die LLM-Integration so viel Meilen weiter, als man es von Google erwarten könnte eigentlich. Mit diesem GA-Advisor kannst du den GA-Advisor ja mal sagen, hier, konfiguriere mir mal was. Dann sagt er, nee, ich kann dir sagen, wo du klicken musst, aber konfigurieren muss ich selber. So, das ist bei Amplitude eine ganz andere Hausnummer. Aber wir schweifen ab.
Ja, aber dazu ganz spannend. Ich hatte die Tage wieder was, wo ich was konfigurieren musste auf dem Unify-Server. Und da hatte ich dann der LLM die Wahl gegeben zwischen direkter API-Zugriff oder MCP. Hat gesagt, nehme ich API. MCP ist nichts anderes.
Ja, ne? Nur mit dem Overhead, dass es erstmal all seine 150 Tools dir in den Kontext rotzt, weil du ja vielleicht eine von den Funktionen brauchst.
Ja.
Egal, also MCP ist ja grundsätzlich jetzt nicht verkehrt. Ich finde es halt nur, also für Ad-Hoc-Analysen toll, um irgendwas zu bauen, um zu gucken, was funktioniert, toll. Ne? Aber wenn irgendwas jeden Tag laufen soll in Produktion, sollte man vielleicht nicht MCP in seinem Stack noch drin haben an der Stelle und das irgendwie umstellen. Aber MCP auch das nächste Thema. Wir hatten ja schon mal gesagt, es gibt MCPs für Matomo. Jetzt gibt's auch den von Matomo selber. Das heißt also, Matomo hat selber einen bereitgestellt, einen eigenen MCP-Server. Und den könnt ihr auch verwenden, wenn ihr matomisiert. Also das Schöne bei Matomo ist ja tatsächlich, es steckt viel mehr in den Daten, also in den Rohdaten, als man im Standard aus dem Reports an Infos befreien kann. Und da gerade ist alles, was es einem leichter macht, in Klartext Fragen zu stellen und Antworten zu kriegen, natürlich grundsätzlich nicht verkehrt. Mit den eben genannten Einschränkungen.
Ja.
Ja.
Apropos AI-Corner sind wir ja noch. Hast du Fable benutzt?
Ich habe es tatsächlich verpennt. Also ich hatte gesehen, dass es drin ist. Ich hatte tatsächlich auch, ich habe gearbeitet an Dingen in Sessions und habe gedacht hier, ach jetzt ist Fable da, aber ich, warum muss ich das jetzt ausprobieren und doppelt so viel Token verbrauchen? Ich weiß, dass es hier mit dem Opus genauso gut funktioniert. Irgendwie vielleicht am Wochenende, wenn du Bock hast, mit einem neuen Greenfield-Projekt, dann gehst du da mal mit Fable dran und guckst mal, ob das so viel geiler ist. Und dann war, glaube ich, irgendwann freitags hatten sie dann den Hahn zugedreht oder so. Ne? Also ich habe es jedenfalls nicht bis ins Wochenende geschafft. Da war der Hahn dazu und man konnte das Ding nicht mehr nutzen.
Ja, ich habe es genutzt. Ich fand es echt sehr weitgehend, kann lange alleine laufen, trifft gute Entscheidungen. Ich fand es richtig, richtig gut. Ja, aber teuer, relativ teuer. Ich habe mitgetrackt pro Minute, in der ich in einem Terminal gearbeitet habe, einen Dollar pro Minute.
Ja.
An API-Kosten, wenn man die bezahlt hätte.
Ja, da kannst du Fable auf einer 090er anrufen. Gibt es hier überhaupt noch? Genau. Weiß ich gar nicht.
Ja, genau. Ja, das ist schon knackig, aber für die Sachen, die man so nutzen kann, dazu fällt mir jetzt gerade ein, habe ich heute, glaube ich, gelesen, Suku oder so aus Japan oder Japan, glaube ich, ein Forschungsding, die haben Fable sozusagen nachgebaut, indem sie einfach so ein Multi-Orchestration gebaut haben, wo ganz viele Modelle zusammen halt arbeiten und dann geroutet werden, je nachdem, was gerade dran ist und dadurch ähnliche Skills hinbekommen haben.
Mhm. Ja, müssen wir vielleicht demnächst uns alle auch selber bauen, wissen wir ja nicht.
Habe ich auch gedacht. Und gerade mit den neuen Modellen, die auch teilweise Open Source, brauchen wir einfach nur so eine hier AMD Ryzen, Halo Ryzen, AI Ryzen heißt AI Halo? AI Halo heißt das Ding, oder? Hast du eins schon bestellt, Markus?
Nein.
Warum nicht?
Ich wusste, dass demnächst einfach alles auf Hetzner kostet ja ein
Abgeben. Nee, bloß nicht auf Hetzner. Das war Hetzner, weil das ist unser nächster Punkt. AI wird ja teurer, das wissen wir alle. Da geht jetzt langsam alles rüber Richtung API. Mit unseren normalen Accounts kann man so ein bisschen rumspielen, aber richtiges Arbeiten und Fable und so wird dann einfach echtes Geld kosten, so wie vorher einfach auch Entwickler echtes Geld gekostet haben. Und da in dem Zusammenhang wird nicht nur AI teurer, sondern auch tatsächlich Server. Bei Hetzner hat auch nicht die Preisschrauben hochgedreht bei ihren V-Servern, wo alle ihre Agents hosten und sonstiges und teilweise, glaube ich, 200% teurer und so. Richtig, das tut jetzt richtig, richtig weh, was sie für Geld haben wollen. Da kann man sich besser auf der Serverbörse nochmal ein paar hier alte Server holen und dann einfach wieder auf Bare Metal laufen lassen, glaube ich, bevor man dann bei Hetzner die virtuellen Dinge
nutzt. Das habe ich gelesen, da hat jemand in einem Versuch 2000 Pixel-Phones von Google bekommen und hat da ein kleines internes Rechenzentrum draus gebaut, was dann im Endausbau, also sie haben die 2000 gar nicht zusammengeschlossen, die haben nur ein kleineres Array gebaut und da konnte man schon 70 Studenten mit einer zentralen Anwendung mitversorgen über dieses Ding. Wenn man die 2000 Dinge alle zusammengeschaltet hätte, hätte man 100 Mal so viel machen können.
Ja, ich glaube, du gehst gerade in den illegalen Markt mit den Phoneboxen, wo die ganzen Telefone zusammengestellt werden, um die ganzen Klicks zu erzeugen für die Influencer. Meinst du die nicht?
Nein. Das war tatsächlich Telefone sind sogar von Google bereitgestellt worden dafür.
Okay,
das war im universitären Umfeld Modellversuch. Und,
Weil ich habe aktuell in meinem Instagram-Stream lauter solche Menschen, die solche Phoneboxen bauen, wo einfach dann die ganzen Platinen von Telefonen drin sind und über verschiedene Proxys geroutet werden. Ich weiß nicht, warum ich das gerade habe, aber
ganz
spannend, dass das früher waren das ja, weißt du, diese Wände, die man mal gesehen hat, wo so Telefone aufgereiht waren?
Genau, ja, die.
Ja, und das ist jetzt alles einfach in einer Kiste und du hast einen zentralen Computer, mit dem du das Ding steuerst. Scheinbar.
Perfekt.
Ja. Braucht man. Ich nicht, aber andere vielleicht. Also ich gerade nicht, habe anderes zu tun, aber ja. So, also auf jeden Fall, Server werden gerade teurer, das tut richtig weh. Von daher lieber so ein AI-Halo holen oder einen M5 Pro von Apple. Hast du eigentlich Apple-Produkte?
Ja, ich habe hier ein MacBook Air, aber es ist zu alt, als dass ich da irgendwas drauflaufen
kann. Ich habe noch nie Apple-Produkte besessen, noch nie irgendwie. Und dieser kostet halt 4.000, 5.000 Euro, so ein Ding. Und du kannst halt dann lokal deine DeepSeeks und
Mimo. Wollen wir vielleicht morgen alles machen? So, ne? Alle, die wir jetzt noch gerade Claude nutzen, begeistert.
Das ist der Weg.
Ne? So, ab nächsten Monat, habe ich jetzt schon gehört, werden wir uns alle irgendwie da verifizieren müssen mit Ausweiskopie und tralala. Das ist der gleiche Puff, der das irgendwie auch für LinkedIn macht. Im Leben werden die von mir keine Ausweiskopie kriegen. Also
ja, aber das war
vielleicht
schon
raus aus dem
Know Your Customer, haben die jetzt schon länger gemacht.
Ja.
Ich kenne
welche,
sobald
der Zwang da kommt, ist das Thema für mich, glaube ich, durch. Also
nee.
Der bekloppte Peter braucht die Daten jetzt nicht noch von mir, dass ich ihn selber liefere. Der soll er sich woanders holen.
Ja, nee, und ich war bisher auch Cloud Code Fan, aber so langsam nicht so. Ich teste parallel bei Pull Requests auch gerne mal andere Modelle parallel in meinen GitHub Actions.
Ja.
Und da kommt es gleich raus, ob sie jetzt DeepSeek heißen oder MIMO oder GLM oder so. Gibt schöne Sachen da draußen. Von daher, es wird viel kommt uns einfach selber, dass sie selber laufen, dass sie besser werden und nicht mehr so viel rausläuft. Glaube ich einfach.
Da bin ich gespannt, was hinter deinem nächsten Punkt. Das klingt so ein bisschen wie ein No-Shit-Sherlock-Eintrag. Das zerstört AI, Git und PRs.
Ja. Also,
gibt es jemanden, der Nein sagen würde? Das ist so obviously richtig, was da steht.
Ja, die Frage ist halt, wie programmiert man jetzt? Bisher war es ja so, man hat PRs erstellt, gewartet, bis die durch sind und dann hat man ungefähr weitergemacht. Und das dauert teilweise für einen Pull-Request relativ lange, dass das halt Ressourcen frisst und oder Zeit frisst, wo man nicht aktiv ist.
Ja, und gibt ja schon Repos, die gesagt haben, wir nehmen überhaupt gar keine KI-Pull-Requests an und andere sagen, wir nehmen gar keine Pull-Requests mehr an.
Nee,
wenn du in deinem eigenen Projekt arbeitest und machst das dann, hast dann irgendwie zu viele Agents da rumschwirren, dann ist das ganze Konzept im Eimer.
Ja, nee, weil auch einer, der hat, den habe ich glaube ich gestern geschrieben, die schaffen es pro Tag nur 50 Pull-Requests und die arbeiten zu viert im Team.
Ja.
Und dann müssen die halt immer den Code updaten ständig. Ja, das ist halt nun mal Dev-Arbeit. War doch vorher nicht viel anders, oder war es vorher anders, Markus, was man immer wieder abgleichen musste?
Nein, man nimmt sich jetzt wieder selber mehr als Flaschenhals wahr, weil plötzlich einfach viel mehr reinkommt, als man durch dieses Human Gate durchbekommt. Das ist wie das?
Ja.
Da habe ich auch keine Lösung für. Ja.
Ja.
Also außer YOLO natürlich, ne? Merch, Auto-Merch. Aber ist auch keine Lösung. Da kannst du einfach direkt alle Leute heiß am Code arbeiten lassen.
Naja, wenn du gute Tests hast und gute Checks hast, dann kannst du relativ viel abfangen, glaube ich. Also,
ja, aber wie gesagt.
Wenn du, und genau darum geht der nächste Artikel von Anthropic. Da zeigen die so ein bisschen auf, wie kann man eigentlich die Agents halt oder die LLMs dazu bringen, dass sie das Richtige tun, wo sind eigentlich die Probleme. User Misuse ist ein großes Thema, dass irgendwann man immer nur noch Ja klickt, dass man gar nicht mehr durchliest, dass man irgendwann nach 350 Entscheidungen, die man treffen musste, keinen Bock mehr hat, auch noch das nächste Backsheet durchzuschauen, ob das jetzt richtig ist, was da drin steht, wo man meint, das stimmt schon. Leider nein, das ist genau die Arbeit, die irgendwie gemacht werden muss, immer noch von Menschen. Das ist ja genau dieses Harness-Problem, was ist im Harness drin, was darf der, was darf er nicht, was ist Menschenentscheidung, was ist Tool-Entscheidung. Und da gibt es einen relativ langen Artikel zu tatsächlich von Anthropic, der echt schön ist, wo man so ein bisschen, worum geht's, wie packe ich das ein, dass es das macht, was ich möchte und worauf muss ich achten.
Ja. Also für mich immer so ein schönes Bild ist, du musst halt tatsächlich dir anschauen, zu welcher Kategorie gehört die Frage, die du da gerade beantwortest. Es gibt immer zwei Antworten, also zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist, soll ich wirklich mit dem Schwert zustechen, was du mir gerade in die Hand gegeben hast? Da ist die Antwort meistens ja. Und wenn er sagt, soll ich etwas von dem Schild ausziehen, was du mir extra angezogen hast, ist die Antwort meistens nein. Das ist,
ja.
Du machst es halt zu leicht. Und wenn du einen Stern siehst, dann denk nach. Dann mach lieber ein einzelnes Yes, wenn diese Aktion in Ordnung ist, aber nicht, und alles, was demnächst sonst noch irgendwie ist, so Bash, Stern, geh, passt schon. Ne? So, dann kannst du dir den ganzen Krempel nämlich sparen.
Ja. Darum auch diese ganzen Unit-Tests, was man alles laufen lässt und so, solange der Agent Kontrolle über die Tests hat, die er selber schreibt und auf das Screenbar-Feeling selber bringt, weil er denkt, das ist wichtiger, das Screen zu machen, das richtig zu machen. Auch das ist das gleiche Problem. Von daher, lange Artikel dazu, wichtig, weil sonst laufen Projekte schnell aus dem Rahmen oder aus dem Ruder, genau, da laufen die raus. Oder die Daten werden falsch geliefert, jetzt gerade im Analytics-Umfeld, oder die machen das, was sie wollen, oder denken zu weit oder zu wenig. Von daher, gerne mal durchlesen und das Kopfkissen legen und merken.
So. Und jetzt redest du über Dinge, die ich alle drei nicht kenne, insofern.
Ja, Obsidian habe ich doch schon vor
ein, zwei Jahren. Ja, klar kenne ich das, aber ich nutze es halt nicht. Ne? So.
Ja, das nutzt ja keiner. Markus, das ist ja, also immer alle, du siehst immer diese Postings von so, hast du die schon mal gesehen, von so Obsidian, so diese verlinkten Bilder und so?
Ja, natürlich.
Ja, aber sie nutzt ja fast keiner, glaube ich, tatsächlich. Die machen diese bunten Bilder, diese ganzen Menschen, die einem was verkaufen wollen, das ist super toll. Aber die Frage ist halt, wo packe ich eigentlich mein Wissen hin? Denn zum Beispiel Cloud Code packt Projektwissen zum User auf die Festplatte und es ist nicht im Repo drin. Finde ich total beknackt, oder?
Ja.
Und das ist die Frage, wo packe ich das hin?
Also bei mir ist die Lösung, hatten wir aber auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, bei mir ist die Lösung eine ganz normale Datenbank einfach. wo projektübergreifendes Wissen reinläuft. Da ist ja aus meinem esoterischen, guck dich doch mal meinen Projekten um, Ding ist ja irgendwann ein zentrale Wissensdatenbank und Orchestrator geworden, der meinen Vorstellungen entspricht. Aber dafür brauche ich keinen.
Eine MySQL oder was nimmst du da?
Das ist eine ganz normale SQLite-Datenbank. Da ist so viel Wissen habe ich gar nicht, was die Projekte
drin,
haben müssen.
Oder irgendwas?
Nein, nichts dergleichen. Keine Vektordatenbank, gar nichts. Das ist,
Okay. Wer da tiefer einsteigen möchte, ich droppe mal nur ein paar Sachen. Also Obsidian kann man Sachen reinschmeißen oder Anything LLM ist weniger fürs Coding, finde ich. Aber oder halt, was ich mal angucken wollte, aber nicht weiß, wie man es ausspricht, Cogni.
Ja.
Cogni, das
weiß ich
ist so,
nichts
so ein bisschen
zu. Also ich würde es auch so aussprechen. Also zwei von zwei finden, der Name ist richtig ausgesprochen.
Sehr gut. Also das ist einfach so, die Frage ist halt, wo kommt das Wissen eigentlich hin? Wo möchte ich mein Wissen speichern? Soll es bei Entropic auf den Servern liegen oder auf meinen eigenen Servern? Ist ja auch die Frage. Weil ich glaube, bei die Chat-Oberfläche speichert immer noch alles auf dem Server bei Entropic, oder? Weißt du das? Bestimmt. Ja, muss ja.
Oder die Frage war, was genau? Welche? Die Server-Oberfläche? Also wenn ich das Ding im Browser verwende oder wie, oder?
Ja, wenn du es in einem Desktop-App benutzt oder im Browser, wenn du normal mit ChatGPT redest, dann speichert das Wissen ja bei denen auf dem Server, oder?
Vermutlich. Ich rede mit denen nicht da über diese Interfaces. Also das ganze Desktop-Ding ist bei mir längst irgendwie verschwunden und ich brauche eigentlich auch keine Browser-Interfaces. Wenn ich LLM-Unterstützung brauche, dann findet das hauptsächlich, also eigentlich ausschließlich im Terminal statt, muss ich gestehen.
Ja, außer
da weiß ich, wo der Kram liegt, weil da liegt es auf meiner Festplatte.
Genau. Ne?
Einmal generell, einmal beim Projekt in 1000 MD-Files und so. Und das Ding, das harvesten wir auch regelmäßig, holen da Nuggets raus und packen die in die Datenbank, damit andere Projekte das auch wissen.
Ja, genau so ist das halt. Das sind aber das andere ist halt, dass das natürlich woanders gespeichert wird, sehr, sehr unpraktisch. Aber was ich jetzt gelernt habe, ist Cloud Code, wenn du auf dem Handy, wenn du einkaufen gehen musst und trotzdem bei Cloud Code weiterarbeiten möchtest.
Ja.
Auf dem normalen Handy gibt es ja keinen SSH-Zugriff fürs Terminal so richtig einfach. Remote-Control, schon mal genutzt? Nein.
Nein, aber also ich habe es mal kurz ausprobiert, als es rauskam, wollte wissen, ob es funktioniert, aber ich habe keinen echten Einsatz.
Dass man Freigaben machen kann für einen Pull-Request oder sonstiges. So, okay, aber weiter im Thema.
Der Datenbunker.
Ja. Fand ich super spannend und zwar eine Schnittstelle, die einem die PIIs aus den Daten rausmacht, damit man die woanders hinschicken kann, als GitHub Repository, als Open Source und auch als Enterprise-Lizenz nutzbar. Fand ich recht spannend, dass man tatsächlich wirklich einfach einmal kurz sauber machen und dann weiterschickt.
Ja, also ist ja die Idee gibt es ja auch so teilweise als Chrome-Extension, so den KI-Anonymisierer oder so, ne, dass du die Daten halt über diese Chrome-Extension laufen lässt, bevor sie irgendwie das Chat-Interface erreichen. Das ist das Ganze im Kleinen, so wie ich das hier verstanden habe, ist das eben das Gleiche inskalierbar.
Ja, man kann auch zurück.
Wenn ja, zurück genau, in die Daten, dann, mit der Besonderheit, dass man auch zurück kann, genau.
Ja, was total spannend ist, finde ich, dass man da sozusagen, wobei, ja. Die Frage ist, sind es tatsächlich nur die Daten, die da drin sind, die PIIs, oder kann man den Menschen auch zurückverfolgen anhand dessen, was da gemacht wurde? Oh. Wir erinnern uns alle an die AOL-CDs, oder?
Ja, AOL-CDs. Natürlich. Ja.
Diese Datensätze, wo man anhand von 5 Links bis schon wusste, wer es war. Weil ich glaube, bei Xing war das, wo der Aufruf der eigenen Xing-Seite, glaube ich, einen eigenen Parameter dran hat, wenn man selber war. Erinnerst du dich?
Nee. Nee, das nicht mehr, aber ja.
Okay.
Darum, nee, aber das ist natürlich keine verkehrte Idee, obwohl ich gestehen muss, im Bereich, in dem, unterstelle ich jetzt auch mal, du und ich uns bewegen, wenn es um Daten geht, geht es meistens schon um konsolidierte Daten. Also PII ist da seltenst drin in den Daten, die man da weitergibt. Und ja, klar, wenn ich meine CRM-Daten jetzt auch irgendwie da reinpacken zu müssen oder auf mein ganzes Data Warehouse LLM loszulassen, dann wird das wahrscheinlich spätestens an der Stelle zum Problem. Aber dann muss man es eben auch irgendwie anders lösen. Ja. Und dann kann das ein Baustein sein, ne? Dass man sagt, ich lasse eben niemanden auf meinen, würde ich sowieso nicht machen, ich lasse kein LLM auf mein Data Warehouse los, ne? Sondern ich baue mir dann für meine Daten, die ich für irgendwelche LLM-Aufgaben brauche, eine eigene Pipeline. Und dann kann man da so ein Ding natürlich schön dazwischen schalten. Gut.
Dann überlege ich gerade, ob das ein AI-Tool war, was der LastPass jetzt die Tage hatte. Hast du mitbekommen, LastPass hatte wieder Zugriff auf persönliche Daten?
Nein, habe ich nicht.
LastPass kennst du? Ja, eine E-Mail-Kampagne rein.
Ja.
Dass irgendein Anbieter hätte einen Zugriff gehabt und aber es wären nur persönliche Daten, es wären nur zum Phishing gut oder dafür. Okay, das dazu wahrscheinlich KI-Zeugs, was wieder auf dem CM drauf lag oder sonst irgendwas. So, okay.
Sehr gut, dann sind wir da durch und machen jetzt, obwohl wir mehrere Links drin haben, einfach mal einen Schnelldurchlauf durch dieses Thema Reddit und Co. Ich habe wieder ganz viel Blödsinn durchgelesen, aber ich habe mir gedacht, es gibt so Themencluster teilweise und einer der Themencluster, der passte so gut zu dem, was gerade in meinem eigenen Fokus irgendwie aufgetaucht ist, weil in meinem AI-Ken-Vortrag ging es ja eben darum, dass KI mit Daten viel besser funktioniert, wenn die KI dahin kommt, wo die Daten wohnen, statt dass man die Daten selber zur KI bringen muss. Und bei Revit gibt es so ein paar Sachen, die oder Medium und anderen Publikationen, wo es genau um dieses Thema mehr oder weniger geht. Also erstmal ist ja dieses Conversational Analytics relativ neue Geschichte, ne, dass ich mit meinen BigQuery-Daten chatten kann. Da gibt es hier eine Playlist und auch so einen Blogpost von Google, der die Playlist nochmal so ein bisschen einleitet. Aber dann kann man sich in das Thema mal mit der Playlist, kann man sich damit vertraut machen, was drinsteckt in diesem Conversational Analytics, was ja recht neu ist. Dann hatte bei Reddit jemand die Frage gestellt, ob Dashboards tot sind, weil wir ja jetzt LLMs haben und mit unseren Daten chatten können. Da gibt es natürlich wie immer bei Reddit irgendwie ganz viele Ja's und Neins, aber die unterschiedlichen Standpunkte dazu, warum die Antwort Ja oder Nein heißt, die fand ich ganz interessant. Wer sich da auch seine eigene Meinung konsolidieren oder mal ein paar andere Blickwinkel haben will zu der Frage, der findet da in diesem relativ kommentarreichen Ding ganz viele unterschiedliche Blickwinkel. Fand ich ganz interessant. Dann habe ich hier noch einen Link von einem Tool, was Affinic heißt, würde ich es aussprechen, von dem ich einfach nicht verstehe, warum es das überhaupt noch gibt. Also das soll im Prinzip diese ganzen Kontextprobleme und Missverständnisse und Halluzinationen und so weiter für mich angeblich lösen. So, und dann gehe ich da drauf und sehe hier eigentlich nur Analyze Business Data, hol dir aus allen möglichen Quellen allen möglichen Scheiß rein, automatisiere Workflows und hau das alles hier in dieses Tool von einem Hersteller, von dem du noch nie gehört hast. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was die Motivation hinter diesem Ding ist. Und vielleicht wollt ihr euch das mal angucken, aber das ist genau in diesem Spannungsfeld irgendwie unterwegs. Ebenfalls aus dem GitHub-Blog.
Aber warum verstehst du das Tool denn nicht? Also ist doch, also ich verstehe, also BI-Data auswerten oder, also
ja, aber vielleicht hat das Tool sich auch nicht gut genug verkauft, aber da steht eigentlich nicht, welche eigentlichen Probleme es löst, außer dass ich ganz viele Sachen zusammenschließe. Und vor allen Dingen wie.
Also es kann zum Beispiel relevante Reddit-Posts finden und deine Antwort vorschreiben.
Ja, ah super. Ja, genau, das wollte ich ja machen. Nee, vielleicht macht es das eben auch nicht. Also.
Oh, das kann es auf jeden Fall.
Ja.
Aber tatsächlich ist die Frage, was, also ist es nach denn oder wie auch immer das Ding
heißt. Ja, oder immer nicht. Ne? So. Oder irgendein LLM, was alle möglichen Daten anzapft und dann daraus sich selber, aber wie auch immer, wahrscheinlich auch wieder Magie drin. Keine Ahnung. Also.
Aber was ich halt viel, viel schlimmer finde, ist, dass man gar nicht weiß, wer das ist. Das ist halt das, dass man das verknüpfen soll mit einer Firma, die man nicht kennt.
Ja. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, Trauschau wem, ja, gerade wenn es um Daten und Schnittstellen geht. Also hier gäbe es für mich überhaupt keinen Grund, überhaupt drüber nachzudenken, dieses Tool einzusetzen. Schade eigentlich. Ja. Vielleicht ist es ganz toll. So, jetzt gehe ich einfach trotzdem drüber und gehe zum nächsten Punkt. Einfach ein Lesetipp. Und zwar hat GitHub sich einen eigenen Analytics-Agent geschrieben, um den internen Hubbern mehr oder weniger einfacheren Zugriff auf Daten zu geben und diese ganzen individuellen Anfragen in Slack-Channels und was man alles so hat, irgendwie zu minimieren. Und das klang nach einer Success-Story von einem Laden, der tatsächlich das geschafft hat, was alle anderen immer sagen. Wenn du ein ordentliches KI-Datenprodukt baust, dann hast du auf anderen Kanälen weniger individuelle Anfragen und mehr Self-Service. Da scheint es tatsächlich geklappt zu haben.
Mhm.
Mehr will die Stadt so gar
also
nicht sagen.
Also ich sage jetzt nicht, dass sie die Ressourcen besser in ihre Stabilität der Plattform packen sollen. Das sage ich jetzt nicht.
Nee.
Das können andere sagen.
So, alle Konnotationen einfach hier ausblenden. Und dann nochmal zu etwas, was wir eben eingangs auch schon gesagt haben. Es sind ja manchmal auch schon einfache Fragen, die einfach völlig falsch beantwortet werden von LLMs. Das scheint auch hier bei Reddit aufgefallen zu sein. Deswegen schrub jemand darüber. Und auch darunter gibt es ganz viele Meinungen, was man dagegen tun kann. Lest euch das durch, macht euch ein eigenes Bild. Das wären meine Reddit-Link-Tipps gewesen, in hoffentlich angemessener Kürze. Und dann können wir zu den Fundstücken kommen. Magst du das erste übernehmen?
Ach so, ja, Christa Seiden auf ihrem Blog, lange nichts von ihr gehört, oder?
Geh, schreib wieder was, genau.
Schreib wieder was.
Ja.
Und zwar, wie man Amplitude aufsetzt. Passt genau. Ja zu deinem, dass Amplitude toll ist. Und zwar mit einem Amplitude-Tech-Template.
Ja, ich frage mich aber. Meine Anbindung ist nicht clientseitig, deswegen habe ich mit diesem Tech-Template überhaupt nicht gearbeitet. Aber da ich ja auch dauernd Leuten sage, so wenn du Zeit und Bock hast und es nicht direkt als Ersatz für dein GA4 betrachten willst, guck dir doch das einfach mal an. Wenn du Zustimmung hast, spiel es doch mal aus und guck mal rein ins Tool. Ich finde den Ansatz tatsächlich sehr, sehr, sehr anders. Und da diese Free-Version zwar funktional relativ eingeschränkt ist, aber vom Volumen her so gut wie gar nicht für die meisten Websites irgendwie ein Problem hat. Es waren, glaube ich, was waren es, 50.000 monthly tracked Users, 10 Millionen Events oder so, also da musst du erstmal drankommen, ist die Hürde relativ gering. So, wer eine Anleitung braucht, da gibt's eine.
Ja, und wer mehr erfahren möchte, geht auf die Quick-Start-Serie von Christa Seiden auf YouTube mit den ganzen Videos zu Amplitude und allem drum und dran.
So sieht's nämlich aus. Da wird bestimmt mehr aus der Amplitude-Ecke noch kommen jetzt von der lieben Kollegin. Ja. Dann hatte ich noch mal so ein Ding, weil wir ja über Google Tag Gateway versus GTM hatten wir ja schon mal gesprochen und wer macht was und so. Auch bei Stape gab es da jetzt einen Blogpost zu dem Thema, der diese Differenzierung, was ist denn überhaupt jetzt der Vorteil von einem Tag Gateway, was ist der von einem Server-Side Google Tag Manager und wann und wie kann ich beide zusammen irgendwie benutzen, auch nochmal zusammengeschrieben wurde. Deswegen ist das mehr oder weniger so ein Nachliefern zu unserem, ich glaube, das war die letzte Folge, ne? Zum letzten Monat oder vorletzten hat man darüber gesprochen.
Bestimmt.
So. Und als Vorschau zu unserem nächsten Thema, nämlich also Clarity, wenn wir das, was wir ja zum Ding des Monats machen, hatte ich interessanterweise, und deswegen ist auch nur dieser Link hier drin, also Matomo hat wieder ganz viel geschrieben zu allen möglichen Sachen. Und da gibt es auch so einen Hands-on-Artikel zum Thema, wie man mit Privacy Analytics umgeht, also wie man datenschutzfreundlich tracken kann und dies und das. Und selbst Matomo sagt, naja, also Heatmaps sollte man tatsächlich nur dann ausspielen, wenn man Zustimmung hat. Finde ich eigentlich auch ein No-Brainer. Ne? Also,
No Consent, No Tracking, ha? Was Neues.
Ja, so, aber das sollte man wahrscheinlich dann tatsächlich doch mal unterlassen. So, das meint auch Matomo, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
Dann hat der bekannte Markus Bärsch noch was veröffentlicht auf seinem, ist das ein Blog oder Website, wie nennst du das?
Ich nenne das tatsächlich Blog, steht ja sogar in der URL drin.
Ja, das weiß ja nicht mehr viel.
Immer noch ein Blog. Nein, es ist kein Wissensbereich auf der Website, es ist einfach immer noch ein Blog. Ja, ich habe mir, ich dachte, da hätten wir auch schon mal was zu gehabt, aber ich habe das später veröffentlicht, als dass wir die letzte Show aufgenommen haben, deswegen ist für mich gerade schon ein alter Hut. Die Data Manager API soll ja Nachfolger oder wie wir eben schon gesagt haben, also ist schon faktisch Nachfolger für Google Ads API-Funktionen rund um Offline-Conversions, kann auch Floodlight, kann aber eben auch Google Analytics und kann auch Events an GA4 senden. Das zusammen mit der Information, dass das Google Analytics 4 Measurement-Protokoll ab jetzt im Wartungsmodus ist und wir da keine neuen Features erwarten müssen, obwohl wir die eigentlich auch nicht brauchen. Wenngleich es also noch kein Sunset-Date oder sonst was gibt, wo es jetzt heißt, ab jetzt kannst du das GA4-Measurement-Protokoll nicht mehr nutzen, wird man eben in die Richtung gelenkt, dass man das alles über die Data-Manager-API macht. Die Hürden sind größer, die Latenz ist riesig. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt und habe hier mein Ergebnis in einen Blogpost gepackt. Also du kannst tatsächlich alles, was du das Measurement-Protokoll machen kannst, auch über die Data-Manager-API machen. dauern halt Zeit nur drei hat. Sekunden, bis der Mist dann da ist. Das heißt, also alles, was irgendwie vorher vielleicht genutzt wurde, um eine Echtzeitanbindung im weitesten Sinne zu erreichen, kannst du vergessen. Wenn du vorher schon Sachen gesammelt und gebatcht hast, wird es dir egal sein, ob es jetzt ein bisschen langsamer ist. Also ganz davon abhängig, was du vielleicht jetzt gerade mit dem Measurement-Protokoll machst, würde ich empfehlen, jetzt noch nicht unbedingt umzusteigen. Vorteile sehe ich da noch keine großartigen.
Aber es ist nur schreibend, nicht lesend. Weil das wäre ja mal was.
Die Data Manager API lesen zu nutzen, um Daten aus dem
Datenbestand
des Data Managers rauszuholen. Nee. Also
da wäre was.
Die Idee hatte ich gar nicht. Also nee, tatsächlich nicht.
Nee, dann nehmen wir halt eine neue API zum Lesen.
Ja. Ja, was du wohl machen kannst, ist, also was du vorher in der Form nicht hattest, du hast ja eine dreistufige Validierung. Du kannst also genau wie beim Measurement-Protokoll, da gab es diesen Debug-Endpunkt, und hier gibt es einen Validate-Only-Flag, das kennt man auch wahrscheinlich schon aus der Google Ads API, wenn man die vorher eingesetzt hat. Dieses Validate-Only-Flag sorgt dafür, dass du den Request schicken kannst und kriegst erstmal nur ein Validierungsergebnis zurück. Das wäre mal Stufe 1. Stufe 2 ist, wenn du was verschickst und du hast es wirklich verkackt, kriegst du den Statuscode ungleich 200 zurück. Das kann ja auch passieren, weiß ich nicht, nicht authentifiziert oder sonst was. Ne? So, da gibt es also auch eine Fehlermeldung. Was du aber eben da machen kannst, ist, in der Doku steht, 30 Minuten später, ich habe teilweise 2-3 Stunden warten müssen, bis es ging. Aber wenn du eine Conversion geschickt hast, dann kannst du dich du kriegst so eine Trace-ID und kannst diese Trace-ID abrufen und kannst sagen, was ist jetzt genau mit dieser Conversion passiert? Wurde die verarbeitet, ja oder nein? Und das ist so eine Kontrollstufe, die du vorher nicht hattest. Du kannst also Daten lesen, aber nur die Daten betreffend, die du selber gesendet hast, sagen wir es mal so.
Mhm. Das ist schon mal cool.
Ja, das zur Data Manager API. Okay. Nächstes Ding eigentlich auch schon fast wieder ein wiederkehrendes Thema. Ne? Also wie funktioniert das Shopify-Debugging im Sommer 2026? Dazu hat Stape einen Blogpost geschrieben, alles über das Tracking-Debugging für Shopify-Implementierungen. Wenn ihr das braucht, da habt ihr's. Ich werde es vielleicht diese Woche mal brauchen. Eventuell komme ich auf diesen Blogpost nochmal zurück. Wolltest du da noch was anschließen? Als alter Shopify-Experte? Nee, dann springen.
Markus, ich war der Erste, der gesagt hat, ich Shopify mag ich nicht, ich mag die Jobs, ich mag die nicht. Und dann kamst du danach. Dann
ja, habe ich dir nachgeeifert, das stimmt.
Ja, anfangs hast du erst mir nicht ganz verstanden, warum, aber irgendwann, macht schon Sinn.
Ich hab's halt auch hassen
gelernt. Wir beide haben schon zu wenig Haare, als dass sie grau werden könnten.
Aber nur an völlig unpassenden Stellen, insofern. Nee, machen wir nicht. Kümmern wir uns lieber um andere Tools, wie zum Beispiel die Trackbox. Wir haben auch schon gelegentlich mal über die Trackbox geredet, ein Produkt aus deutschen Landen. Und das hat jetzt was Neues, das sind Autogoals. Das ist natürlich wieder was man hassen oder lieben muss. Viele andere Web-Analyse-Tools machen was Ähnliches, nämlich so eine Art Auto-Tracking von Klicks und sonstigen Geschichten. Und dann werden die eben im Tool nachher selber, ich glaube beim E-Tracker ist das System eigentlich ähnlich, kannst du hingehen und sagen, aber wenn bestimmte Klicks stattfinden unter bestimmten Bedingungen auf bestimmten Seiten oder wie auch immer, dann soll das jetzt für mich zum Ziel werden, zum Goal. Das heißt also, wenn man keinen Bock hat, Goals irgendwie durch separates Tagging zu versenden, kann man das durch diesen Wust an Events, die automatisch jetzt an die Trackbox fließen, sich dann da selbst zusammenbauen. Das heißt eigentlich nur, dass jetzt einfach mehr Daten fließen und die wahrscheinlich nur dann wirklich richtig sinnvoll werden, wenn ich das dann auch nutze und mir daraus was baue. Aber es ist ein neues Feature und bei der Trackbox gibt es nicht jede Woche ein neues Feature. Deswegen dachte ich, könnte man das mal erwähnen. Ja. Der nächste Beitrag ließ mich ein wenig staunend zurück, weil da ging es darum, dass man ja Seitentypen tracken sollte in Google Analytics 4. Also das völlig neue Konzept ist eigentlich das der Content Groups. Man hat nur vergessen, die Dimension Content Group zu verwenden und hat sich entschieden, einen Page Type einzufügen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Ich halte es für richtig, dass man Content gruppieren sollte. Muss man das mit so einer Custom-JS-Variable machen oder nimmt man einfach irgendwie die Hausmittel vom Google Tag Manager, wenn man es überhaupt im Tag Manager machen muss? Sei dahingestellt, jeder kann es bauen, wie er will. Idealerweise weiß die Seite selber, zu welcher Gruppe sie gehört und tut es im Data Layer kund. Das ist aber nicht jedem CMS einfach abzuringen, wie ich in der Vergangenheit festgestellt habe. Und dann ist ein mit einem Regelwerk, was irgendwann dann mal wahrscheinlich beim nächsten Relaunch oder bei der nächsten URL-Strukturänderung nicht mehr dazu passt. Aber selbst ein im Tag-Manager gebautes Content-Grouping besser als keines, finde ich. Insofern stimme ich allem, was da drin steht, mehr oder weniger zu. Ich würde es nur nicht auf die gleiche Weise machen. Und wenn ihr es schon macht, dann nennt es doch nicht Page underscore Type, sondern nennt es Content underscore Group. Dann könnt ihr es nämlich gleich an der passenden Stelle sogar im Google Analytics Interface nutzen. Da, wo ihr Seiten euch anschaut, könnt ihr zum Beispiel dann auf Content-Gruppen schauen. Ihr braucht nicht mal eine explorative Datenanalyse und müsst diese Dimension dann auch nicht zwingend registrieren. Das zum Thema Content-Grouping.
Ich sag dann, ja, ich gebe dir recht.
Das so, aber das habt ihr ja schon mal gesagt. Nee, die Content-Group ist einfach der Helikopterblick. Ne? Du schaust nicht mehr auf Seiten, sondern aus Gruppen. Und da kommen eben teilweise auch ganz interessante Insights raus, wenn man auf einzelne Metriken schaut und dass man sieht, dass sich ganz bestimmte Seitengruppen ganz anders verhalten als andere. Und das merkt man der einzelnen Seite vielleicht nicht so an.
Wie sie sich fühlt und so, wenn die sich verhält und
genau.
So.
Genau, ja. Was so los ist mit ihr und was ja, macht das mit ihr?
Ja, ein Seite. Gutes Gefühl und so. So, weiter geht's.
So, und der nächste ist auch so ein Ding, wo, das stimmt alles. Ich hätte es nur nicht so formuliert. Vielleicht liegt es auch hier daran, dass es müffelt ein bisschen nach einem AI-gebauten Artikel. Der eigentliche Kern der ganzen Geschichte ist aber, nicht jedes Google Analytics 4 Event ist gleich wichtig und auch nicht alle brauchen den gleichen, das gleiche Level an Vertrauen. Also, wenn dir,
echt?
Ja, wenn dir ein Purchase fehlt, ist viel schlimmer, wie wenn dir ein Scroll-Event fehlt, zum Beispiel.
Echt?
Und, was ich mir hier gewünscht hätte, wäre, dass man vielleicht mal so ein paar Beispiele gemacht hätte, also fassbarer, statt das hier so wie so ein Haiku, zu formatieren, so jeder Satz ist ein Absatz und so, das geht mir so wie auch bei LinkedIn gelegentlich richtig auf den Zeiger. Aber es ist, wie es ist. So, und Nils Shapiro schreibt halt so. Das macht er, glaube ich, auch schon, seit er anfängt irgendwie zu veröffentlichen. Und der veröffentlicht ja auch unheimlich viel. Aber die Idee hinter diesem Post ist halt richtig, vielleicht einfach nochmal zum Schärfen.
Wie wäre es denn, wenn wir so wie die KPIs auch Events passend machen? Was hältst du denn davon? Dann wissen wir, welche Events Meaning haben und welche nicht. Und nennen es einfach dann Schlüsselereignisse oder so. Also, Schlüsselereignisse nennen wir die dann einfach.
Ja, das könnten wir auch machen.
Oder Key-Events oder so. Ja, das Konzept hat tatsächlich Google Analytics schon vorgedacht.
Ja, aber das ist auch total jenseits der Unterscheidung zwischen normalsterblichem Event und Schlüsselereignis gibt es ja immer noch trotzdem Klassifizierung.
Finde ich ja genau das ja nicht. Also genau das ist der Sinn von Schlüsselereignissen. Wenn sie Meaning haben, sind Schlüsselereignisse in meiner Welt. Es ist keine Conversion, es ist kein zwingender Geldwert hin, sondern es ist einfach ein wichtiges Ereignis, was Trust hat.
Da hebe ich jetzt nochmal die Hand und sage, manchmal werden Dinge zum Schlüsselereignis erhoben, einfach nur, damit sie irgendwie vernünftig zählbar sind und einem Kanal oder einer Seite oder sonst was zugeordnet werden können.
Ja, aber es ist dann wieder Krücke. So, ja, lasse ich so. Nicht zählen, abgelehnt, Veto. So.
Na gut, dann reden wir da noch nicht später drüber. Was haben wir als letztes? Da haben wir noch Container to
Firm. Du möchtest wissen, ob du geblockt bist.
Nee, genau. Das letzte Ding?
Stape. Achso, ja. Das hast du da.
Hab ich das da reingeschrieben? War ich getrunken?
So. Ja, lass einfach raus. Springen wir einfach
ja,
zum
Thema. Okay, da reden wir gar nicht drüber. Lassen wir das weg. Ich glaube aber auch, dass da einfach der falsche Link drin ist. Da sollte eigentlich was anderes hin. Da bin ich mir relativ sicher. Weil
ich auch.
Ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Egal, ihr werdet das alle nie erfahren. Das bleibt mein Geheimnis. Dann habe ich als letztes noch einen Tipp des Monats ausgegraben. Ganz ehrlicherweise habe ich ein Fundstück zum Tipp des Monats erhoben. Nämlich das Thema hier AdGuard-Liste und so, ne? Seid ihr mit eurem Server-Side Google Tag Manager schon, mit eurer Subdomain schon auf irgendwelchen Listen? Hat mal jemand zu Ende gebaut unter isblocked.foryourinfo, also FYI, ist einfach nachzusehen, ob ihr in irgendwelchen, mit euren Domains in irgendwelchen Blocking-Listen drinsteckt. Kannst auch einfach deine Domain eingeben und der sucht dann automatisch, ob es da irgendwelche Matches gibt und Subdomains in irgendwelchen uBlock Origin oder AdGuard oder sonstigen Listen drinsteckt. Ich habe das tatsächlich mal benutzt, um so ein paar Setups abzuklopfen. Da hatte ich beim letzten Mal ja gefragt, ob ich schon geguckt habe, ob meine Kunden auf der Liste sind. Da habe ich gesagt, nee, hab ich keinen Bock drauf. Hier ist es mit einem einfachen Suchschlitz getan. Deswegen gebe ich hier so mal ein paar Sachen rein. Und ich habe tatsächlich einen gefunden, der drauf ist. Jemand, der auch, sagen wir mal, nennenswerten Traffic hat, der jetzt nicht super konstant ist, wenn es ständig irgendwelche Kampagnen und so weiter gibt, aber wenn die Existenz dieses Tracking-Endpunkts auf der Adblock-Liste tatsächlich eine Auswirkung gehabt hätte, hätte man sie in den Daten trotzdem sehen können. Also noch kann man relativ entspannt sein, glaube ich, wenn man da drauf ist auf der Liste. Ich habe bei diesem N gleich 1, bei diesem Beispiel wirklich nichts nachweisen können, egal ob ich vorher, nachher, vom Zeitraum her oder Vorjahresvergleich oder was immer ich nehme. Da war nichts zu sehen. Da ist nichts
gebraucht. Ja, das Erste, was ich gedacht habe, was hier noch ganz ein bisschen dazu passt, ist, wenn so Sachen viral gehen und auf dem falschen Hoster liegen. Wir hatten ja heute ja schon Hetzner als Thema. Hast du das mitbekommen mit dem Interface für die Epstein-Field, Epstein-Dateien?
Nein.
Die konnte man ja angucken auf einer Website. Konnte man da drin suchen
und recherchieren. Also hochgeschwärzt, aber ja, ne, so.
Ja, und halt nicht offiziell, dass es eine echte Suche gab und so. Und die Rechnung hat ja im privaten Chat das ja hochgeladen auf Wörzel. Und die Rechnung lag dann bei 46.000 Euro. Ja.
Oh, schade.
Ja. Aber ich glaube, das wurde dann übernommen von dem CEO. Oder haben sie gesagt, kostet nichts, glaube ich.
Ja, so also haben entweder sie machst du da jetzt super Werbung für deinen Laden für das Geld oder irgendeine NGO wird sich da, glaube ich, finden, die dann sagt, das ist auch eine gute
aber
Aktion.
Kann halt schnell aus dem Ruder laufen.
Ja, klar.
Ja, das war's auch schon. Okay.
Na gut, also Termine? Wenn ihr jetzt bitte nicht wie die Bekloppten alle draufgehen auf das Tool und den armen Menschen arm machen, ne? So, aber ich fand's eine ganz nette Dienstleistung. Es scheint also sich regelmäßig aus den GitHub-Repos, wo die meisten Quellen ja tatsächlich liegen, auch automatisch zu aktualisieren. Das heißt, da kann man auch einfach nächste Woche nochmal reingucken. Jod, dann sind wir durch und haben nur noch Termine, den schon genannten Analytics Pioneer Summit in München am 17.09. Wir hatten schon drüber gesprochen, dass wir uns da sehen können. Ein paar von uns mit gewonnenen Tickets, der Rest mit Tickets, wo auch immer ihr sie her habt. Ich freue mich drauf. Und dann ist im gleichen Monat, genauer gesagt eine Woche später, eigentlich schon der OMT in der Pyramide in Mainz. Das wäre dann mein nächster Termin, wo man in mich reinlaufen könnte.
Mein nächster Termin ist Mittagessen.
Ja, klingt vernünftig. Und
ja, wir haben ja getauscht, ne? Marc, wir haben getauscht. Du machst jetzt alle Konferenzen, das, was ich vorher gemacht habe.
Genau, dafür isst du
Konferenz
mehr.
War. Dafür gehe ich dann. Dafür gehe ich dann mehr essen, oder? Ja. Nee, ist doch gut so. Ja, Feedback wie immer, wisst ihr?
Ja, wohin damit? Ne? Einfach unter die Shownotes oder per E-Mail an podcast@analytrix.de oder per Stern in der Podcatcher-App oder dem Spotify eurer Wahl. Und Apple-Dings gibt's ja auch noch. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob da mal was dazugekommen ist. War ja auch mal eine schöne Tradition. Machen wir spätestens im Oktober, wenn wir Jubiläum feiern. Bis dahin
dann haben wir
kommen aber noch ein paar Folgen.
Bitte?
Und unser 100-Jähriges. Was? Nee, was?
Da haben wir unser 100-Jähriges.
Ja, genau, unser 100-Jähriges. Bis dahin gibt's aber noch ein paar Folgen. Ich freue mich drauf. Das nächste Ding, was ihr von uns hören wird, wird ein Ding des Monats sein. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit News zum Thema Digital Analytics, AI und alles, was uns bewegt hat. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Ciao.